So, meine Lieben, der Franziska hat schon gesagt, wir reden über Gottesbilder. Und ich habe gerade gedacht, ich starte mit der Frage, wer hat Angst vor dem alten Mann? Und zwar von dem alten Mann da, von dem ernsten, bösen, zornigen Gott, der da so mit seinem Finger zeigt und alles, was er anzeigt, macht er kaputt. Und über das möchte ich mit euch heute reden. Und zwar über die falschen Gottesbilder. Über die Gottesbilder, die uns beengen, die uns versklaven. Und mein Lieber, ich kann euch sagen, das Thema ist mir ein grosses, grosses Herzensanliegen. Im letzten Jahr habe ich mit dem Thema sehr, sehr stark gerungen. Bin sehr stark mit dem konfrontiert worden. Und ich möchte gerne die Gedanken, die ich auch durch die Erschütterung durch auch hat dürfen gewinnen, möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe überhaupt nicht den absoluten Wahrheitsanspruch an das, was ich euch jetzt erzählen werde. Ich rede einfach aus meinem Herz heraus, was mir wichtig ist. Und mir ist noch wichtig, ich möchte euch gerne einladen, dass ihr euch jetzt vielleicht auch gerade schnell eine halbe Minute Zeit nehmt, um euch überlegen, hey, habe ich eigentlich auch so Gottesbilder in meinem Leben, also die ich mit mir umtrage, die mich belasten? Nehmt euch noch Zeit. Geht in euch rein, überlegt euch, was findet ihr da auch für schwierige Gottesbilder. Wir reden über Gottesbilder. Komm rein, Mirabelle. Schön bist du auch da. Ich möchte euch gerne jetzt ein paar Spotlights geben für mögliche falsche Gottesbilder. Die sind überhaupt nicht abschliessend. Fangen wir mit dem ersten an. Der strafende Gott. So der Gott, der mit seinem Gericht darauf wartet, bis er einem so richtig kann strafen. Das wäre es. Ein typisches negatives Gottesbild. Dann der Milchbüchli-Rechner. Das ist so der Gott, der dich beobachtet bei allem, was du tust. Er weiß genau, was du machst. Jedes kleines moralische Versagen trägt er dann in sein Milchbüchli rein und tut es dann am liebsten noch mit dem da kombinieren, dass wenn man dann einmal wenn dann in eine neue Welt kommt, er dann uns das so richtig vorenthalten kann. So, puh, schau mal, da hast du all den Scheiß bauen. Dann ein anderer, den ich auch, glaube gerade in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft, ist der auch sehr schön, der Arbeitgebergott. Das ist der Gott, wo eigentlich dich als nichts anderes brauchen will, als dass du der Arbeitnehmer bist, der richtig schuften muss. Das ist so der sagt, also schau jetzt, anstatt dass ich dir zuerst mal in den Tag hinein meinen Frieden gebe und meine Liebe, sage ich zuerst mal, schau, das musst du noch alles machen. Das wäre so der Arbeitgebergott. Der Leistungsgott. Geht ein bisschen in den Arbeitgebergott rein. Der Leistungsgott ist für mich der Gott, wo ich das Gefühl habe, ich müsse perfekt sein. Ich müsse immer alles richtig machen. Ich muss die volle Leistung bringen, damit ich geliebt bin. Den kenne ich auch gut. Der Spassverderber. Der Spassverderber, das ist auch der Gott, der sagt, nein, du darfst keinen Spass haben, mit mir unterwegs sein, das ist nur Seriosität, das ist einfach nur Ernst, du gehst sicher nicht an eine Party und wehe, du trinkst ein Glas Wein und wehe, du bist einmal beschwipst, das geht dann gar nicht bei mir, das ist so ein der Spassverderber. Dann, und das ist, jetzt wird es gerade noch ein bisschen tiefer, der hassende Gott. So der Gott, wo wir eigentlich insgeheim das Gefühl haben, hey, irgendwie, den habe ich auch kennengelernt, also das Gottesbild. So der Gott, der dir das Gefühl gibt, hey, eigentlich alle anderen liebe ich, für alle anderen bin ich am Kreuz gestorben, aber für dich? Nein, für dich nicht. Bei dir langt es nicht ganz. Das ist der hassende Gott, der dich wirklich ablehnt. Ich möchte zuerst zu der Frage gehen, warum haben wir Gottesbilder? Warum haben wir die überhaupt? Oder allgemein, wieso denken wir überhaupt in Bilder? Wir können da sehr viel darüber sagen, ich möchte einfach ein paar Punkte nennen. Also zuerst einmal leben wir Menschen sehr, sehr stark in Bilder. Also wenn man Kunst anschaut, das ist ja, also Kunst ist ja ein Ausdrucken von der ganzen Wirklichkeit in Bilder. Das heisst, wir Menschen funktionieren sehr stark über Bilder. Man sagt zum Beispiel auch in der Lernpsychologie, wenn du einen Lerninhalt mit einem Bild verknüpfen kannst, dann kannst du es sehr gut merken, und das ist wirklich so. Wir funktionieren sehr stark, dass wir innere Bilder brauchen, um auch Sachen einordnen können. Dann ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, ist, Bilder können wie Sachen formulieren, oder nein, nicht formulieren, sondern eher ausdrücken, die wir eben genau nicht formulieren können. Zum Beispiel gerade, wenn wir Gott zeigen, wenn wir mal eben irgendwie in eine katholische Kirche hineingehen, wo alles so pompös ist, das ist ein Versuch, um irgendwie das Geheimnis von dem Gott auszudrücken in Bilder, die wir irgendwie gar nicht in Wort fassen können. Das heisst, Bilder drücken auch etwas sehr Existenzielles aus. Etwas, was uns berührt, was uns bewegt, aber wir nicht ganz sagen können. Darum sind wir auf die Bilder angewiesen. Und ich glaube auch noch etwas, was wichtig ist, ist gerade, wenn es um Gott geht, Gott ist ein Geheimnis. Also wir können ihn ja irgendwie nicht ganz fassen. Und darum müssen wir irgendwie den Gott auch interpretieren. Wir müssen uns ein Bild von ihm machen können. Das mal so ein bisschen als Ausgangslage, warum haben wir Gottesbilder? Wir brauchen das für unser Leben, damit wir irgendwie auch Ordnung haben, damit wir Sachen beschreiben können, die wir vielleicht nicht formulieren können. Und jetzt irgendwie ist die Folie irgendwie verloren gegangen. Ich hätte jetzt aber noch eine nächste Folie. Dort steht drauf, von wo kommen beengende und versklavende Gottesbilder. Und da kommen wir jetzt ins Thema rein. Und zwar, die Kirche hat sehr lange auch mit sehr zerstörerischen Gottesbildern gearbeitet, um Leuten Angst zu machen. Und die Bilder sind so tief in uns hinein verankert, dass ich glaube, sie halten uns davon ab, immer wieder aufs Neue vor einer innigen Liebesbeziehung mit Gott. Und ich möchte, und das ist jetzt wirklich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich möchte mit diesen verschissenen Bildern aufräumen und abrechnen, weil ich wirklich glaube, sie hindern uns wirklich, um Gott tiefer kennenzulernen. Und uns zu fragen, hey, sind die Gottesbilder, die falschen, überhaupt wahr? Und ich möchte euch, ich werde euch heute ein bisschen dazu spammen, auch noch mit Bibeltexten, so, das tut mir leid, aber ich glaube, es ist wie notwendig, dass wir irgendwie so ein bisschen an die Thematik herangreifen, damit wir so ein bisschen daran kratzen können. Ich möchte jetzt zuerst mal auf die Frage, von wo kommen die beengenden und versklavenden Gottesbilder, möchte ich jetzt einmal in die Psychologie hineingehen, und zwar in die Entwicklungspsychologie. Und ich glaube, das ist eben sehr zentral, weil dort nämlich sehr viel meiner Überzeugung von diesen negativen Gottesbildern herrührt. Mal als erstes, wir Menschen, wir kommen auf die Welt als ein Baby, völlig schutzlos. Also, wenn du ein Säugling warst, bist du komplett ausgeliefert in der Welt. Du bist angewiesen auf eine Mami und auf einen Papi, die für dich schauen. Das Einzige, was wir ausdrücken konnten, dass wir etwas brauchen, war Schreien. Alles andere haben wir nicht gehabt. Wir haben nichts sagen, wir haben nur schreien. Und das heisst, ein Säugling lernt eigentlich, jetzt gerade wenn wir es in Verbindung bringen mit den Gottesbildern, der erste Gott, den ein Säugling kennenlernt, ist die Mami und der Papi. Nicht der eigentliche Gott, sondern die Mami und der Papi. Weil das Kind kennt gar nichts anderes. Es kennt einfach nur die Mami und der Papi, der der Geber ist, der etwas geben kann. Oder die Mami zum Beispiel, das ist eine schwierige Erfahrung für einen Säugling, die Mami kann dir mit der Brust zu essen geben, sie kann es dir aber auch wegnehmen. Also ich kann auch wieder, stopp, jetzt ist fertig. Das heisst, du, als Säugling machen wir, auch wenn wir in einem guten und intakten Umfeld aufwachsen, machen wir auch immer wieder die schmerzhaften Erfahrungen, dass die Mami und der Papi uns enttäuschen, dass sie vielleicht auch Sachen, auch dann, wenn wir älter werden, dass sie mit uns Sachen machen, die uns treffen, die uns verletzen. Und jetzt, Kinder sind sehr affin auf Gott. Sehr affin auf Spiritualität. Wer schon mal Reli-Unterricht gehabt hat, weiss es, dass Kinder sind sehr affin auf das Thema Gott. Und jetzt fängt das Kind, ich mache jetzt gerade, nein, ich warte noch schon mit weiter, ich gehe weiter. Das Kind fängt an, das, was sie erlebt, auch mit der Mami und dem Papi, als Schmerzhaften, fängt es an, auf Gott zu übertragen. Weil vielleicht die Mami und der Papi die waren, die dich abgelehnt haben, passiert es auch schnell, das Kind hat gedacht, ja, wahrscheinlich, Gott lehnt mich wahrscheinlich auch ab. Das sind, wie so, das sind so Mechanismen, die automatisch passieren. Das können wir nicht mal steuern, das sind wir uns nicht mal bewusst. Das sind Theoriemodelle, die Erwachsene gemacht haben durch Forschung und gesagt haben, hey, ja doch, das kann man so sagen. Aber das Kind, keine Ahnung, das Kind macht das automatisch, das Anfang Gottesbilder entwickeln. Und jetzt möchte ich euch das Konzept von der Projektion schnell zeigen. Ich habe es versucht, in einer Grafik zu verdeutlichen, weil das ist so ein abstraktes Wort. Jetzt ist es so, die Verletzungen, die wir als Mensch erleben, projizieren wir in Gott hinein. Gott, und ich habe es extra so gezeichnet, da ist eben der dreieinige Gott mit dem Infinity-Zeichen, also mit der Ewigkeit. Es ist so der ewige Gott, der geheimnisvolle Gott, den wir nicht ganz fassen können. Und wir versuchen ja, den Gott irgendwie zu deuten. Und jetzt passiert es, dass wir auch als Kinder schon anfangen, unsere Verletzungen in den Gott hinein zu projizieren. Und dass wir das Gefühl haben, Gott ist der, der uns ablehnt zum Beispiel, oder Gott ist der, der eben ständig von mir fordert. Vielleicht sind die Eltern so, hey, du musst immer Vollgas geben, musst immer gutes liefern in der Schule und so. Das sind alles Sachen, die wir verinnerlichen und anfangen auf Gott projizieren, ohne dass wir es wollen. Und jetzt passiert nämlich etwas, wo wir uns gar nicht so oft bewusst sind. Wir werden erwachsen und dann fangen wir an, rational zu werden. Da fängt man an, ein bisschen überlegen und dann vielleicht, ja, okay, ja, gibt es den Gott überhaupt und man geht so seinen Weg. So das Schlagwort, wie vielleicht Sie auch kennen, so das Thema Dekonstruktion. Man fängt an, den Glauben dekonstruieren, fängt sich an überlegen, hey, stimmt der Glauben überhaupt, etc., etc. Aber, wie ich habe vorhin gesagt, Bilder sind etwas Existenzielles. Von letzter Woche haben wir auch über die Tiefe vom Menschsein geredet. Die Tiefe vom Menschsein, dort gehen die Gottesbilder rein, vor allem auch die kaputten. Und jetzt können wir schön rationalisieren und alles schön und gut im Kopf. Hey, ist super, ich habe doch verstanden, Gott ist ja der Stärke, Gott von der Liebe und so, ist super. Aber tief in uns hinein sind die Gottesbilder. Und sie rumoren. Und sie treiben uns zum Handeln. Das ist nicht einfach etwas, das wir abspalten können. Die falschen Gottesbilder, leider, treiben uns extrem stark zum Handeln an. Und jetzt ist die Frage, jetzt könnte man ja sagen, okay, gut, also, das heisst, die Gottesbilder, die sind nicht wahr, und das ist meine tiefe Überzeugung mal an dem Punkt, als Intermezzo. Die falschen Gottesbilder, die wir in uns tragen, sind nicht wahr. Die Gottesbilder, die uns versklaven, die uns beengen, die uns kaputt machen, sie sind nicht wahr. Sie kommen nicht von Gott, sondern von unserem Schmerz, wo wir, einfach weil wir in dieser Welt leben und Verletzungen leben, da sind. Das verändert aber vielleicht auf rationaler Ebene, also so gedanklich etwas, aber trotzdem, Schmerzen, die Bilder sind nach wie vor da. Die Schmerzen nach wie vor. Und ich möchte euch jetzt noch mitnehmen, jetzt gehen wir ein bisschen in den Bibeltext rein, dass wir jetzt einen Blick in die Bibel wagen. Ich mache da sehr, es ist sehr aussortiert, man könnte noch ganz viel mehr dazu anschauen, aber ich möchte jetzt zuerst einmal ganz in den Anfang hineingehen bei der Bibel und uns mal fragen, hey, was gibt es eigentlich da für alternative Bilder? Wie lernen wir eigentlich Gott, den Gott von der Bibel kennen? Und eigentlich Genesis langt schon. Müssen wir gar nicht mehr weiterreden, Genesis langt schon. Gehen wir mal rein. Und dort heisst es eben im ersten Buch von der Bibel, auf der ersten Seite, wo Gott den Menschen schafft, steht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also, Gott schafft den Mensch, dass er einfach sagt, uns ähnlich, mir ähnlich. Es steht da nicht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, damit wir sie versklaven können und wir der Arbeitgeber sind und sie strafen und bla bla bla. Nein, das steht nicht. Es steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das heisst, Gott entscheidet sich aus freiem Willen, dass der Mensch darf sein. In seinem Ebenbild geschaffen. Dass er das Leben kultivieren kann. Dass er herrschen kann, das ist nicht immer ein negativer Stand im Sinne von das Herrschen, so, sondern mehr so, eben das Kultivieren mit Respekt, die Schöpfung gestalten. Und wieder steht dann, zwei Vers später, steht, und Gott segnete sie Und Gott sprach zu ihm, seid fruchtbar und vermehrt euch. Auch da wieder. Also Gott stellt den Menschen ins Dasein, in die Welt hinein, sagt, hey, kultiviert das Leben. Und er sagt, und nachher segnet er sie. Er stellt eigentlich sich selber, seine Gegenwart, Leiter auf den Menschen, sagt, hey, sind fruchtbar, vermehrt euch. Fruchtbarkeit kann man im sexuellen Sinn verstehen, dass man sich in der Paarsexualität fruchtbar sich entfalten, Freude hat, aber es geht auf andere Ebenen, zum fruchtbar sein, zum dürfen Gemeinschaft haben, zum dürfen gute Sachen schaffen. Und dann sagt Gott, später dann, hey, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das Interessante ist, bei den vorherigen Tagen, wo er in Licht, Erde etc. schafft, sagt er, und siehe, es war gut. Nachdem er den Mensch geschaffen hat, sagt er, es war sehr gut. Also Gott schafft den Menschen, der sagt, ja, es ist sehr gut. Ich habe einfach Freude an dem. Und jetzt noch ein nächster Text. Das ist eigentlich schon nach dem Sündenfall, aber selbst dort sehen wir etwas, wo ich absolut crazy finde, wo dann nachher dann der Sündenfall passiert und sich Adam und Eva verstecken, steht, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also Gott hat den Mensch geschaffen und Gott ist mit dem Mensch zusammen im Garten gewesen. Das ist nicht einfach irgendwie da oben irgendwo im abstrakten Himmel ist der Gott ein bisschen rumgeschlurft mit seinem Geist. Nein, Gott ist im Garten Eden mit seinen Menschen gewandelt. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Also Gott ist mit uns, jetzt mir leider nicht so sehbar, aber im Garten Eden, er ist mit ihnen gewandelt. Das ist krass, das ist wirklich krass. Und das hat mir gezeigt, auch im darüber nachdenken, hey, einfach mal, nur mal Genesis zusammenfassen, Gott schafft den Mensch, weil er will. Aus Freiheit, aus einem freien Entscheid, weil er es will. Und jetzt gehen wir noch mit einem Text noch ins Neue Testament und mit dem runden wir es wie ab. Das ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, wo meiner Meinung nach das Wesen von Gott auf den Punkt zusammenfasst. Jetzt schreibt Johannes, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Ich hoffe, wir sind auch in der Bibel, es war viel Text. Aber wenn wir das jetzt zusammennehmen mit Genesis, wenn Gott Liebe ist, also Gott ist Liebe, nicht die Liebe ist Gott, sondern Gott ist per Definition die Liebe. Gott definiert, was Liebe ist. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Gott, wo Liebe ist, schafft dich. Das heisst, wenn Gott den Menschen schafft, kommt das nur aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe, die frei ist, die barmherzig ist, die sanft ist, sagt Gott, lasst uns Menschen machen, nach seinem Bilde. Und da wird es jetzt wie für mich so, jetzt kommt für mich so der emotionale Teil ins Spiel. Ich glaube, dass wir Menschen, und ich glaube auch jede und jeder, der in diesem Raum ist, sehr genau auch über sein eigenes Leben weiss, wo Sachen nicht ganz in Ordnung sind. Wo wir Sachen haben, die wir an uns nicht gerne haben, die wir am liebsten weg haben würden. Und ich habe mir mal überlegt, hey, wenn wir so sagen, ich will geliebt sein, so wie ich bin, was meine ich eigentlich damit? Und mir ist bewusst geworden, ich glaube, dass, wenn wir das sagen, ich will geliebt sein, so wie ich bin, ich mit dem nicht meine, ja, ich will, dass dann alle meine Schattenseiten und alles, was nicht gut an mir ist, dass das dann mega so cool ist und so voll okay. Ich glaube, dass wir viel mehr in dem hinein fragen, darf ich auch trotzdem sein? Darf ich trotzdem mühsam in meinem Leben, darf ich sein? Es ist eigentlich die Frage nach der Existenzberechtigung. Dass wir merken, hey, nein, es gibt Sachen, wo ich leide. Und ich dann frage, vor allem dann auch Gott, darf ich sein? Und ich glaube, gerade dort innen liegt auch die tiefe Verwundung von uns Menschen, die immer wieder auf Gott überträgt. also unsere Verletzungen überträgt, unsere eigene Ablehnung, unser Gefühl von mir sind nicht genug, dass wir das auf Gott übertragen. Und jetzt hat der heilige Augustinus einen Satz gesagt, wo das so krass auf den Punkt bringt. Und den trage ich schon lange mit mir herum. Ich möchte euch den zeigen. Und zwar hat der Augustinus gesagt, also auf Latinisch, amo volo utsis. Und das heisst, Liebe, ich will, dass du bist. Die tiefste Absicht von Gott, wo er den Menschen geschaffen hat, ja, wo er uns geschaffen hat, jede Einzelne und jeder Einzelne da innen, ist ein Ausdruck von seiner Liebe, wo zu dir sagt, und das dürft ihr wirklich persönlich in eurem Herzen in Anspruch nehmen, dass Gott zu euch sagt, ich will, dass du kannst sein. Dass du darfst sein. Du darfst sein. Du musst nicht mehr fragen, lange Zeit, bin ich trotzdem geliebt? Nein, Gott hat, bevor du überhaupt noch irgendetwas hast können falsch machen, hat er gesagt, ich will, dass du bist. Und das ist heilig. Das ist heilig für unser Herz. Das zerschmettert auch alle falschen Gottesbilder. Weil nicht jemals die Absicht von Gott war, um uns zu strafen, um uns zu zerstören, um der Arbeitgeber zu sein, sondern der tiefe Ausdruck von seiner freien Liebe, der sagt, ich will, dass du bist. Und ich gehe jetzt schnell, ich überspringe schnell das da. Und so möchte ich auch sagen, die Person und der Ort, wo jegliches destruktives Gottesbild zerbricht, ist der eine Mann aus Nazareth, der an dem Kreuz für uns gestorben ist. Weil das Kreuz ist der brennendste Ausdruck von der Liebe von Gott. Dass er sagt, ich stirb am Kreuz für dich, damit du ewiges Leben hast. Das heisst, alle Gottesbilder in uns innen, die uns so kaputt machen, zerbricht an dem Kreuz. Und zwar wirklich, ein für alle Mal. Das bedeutet vielleicht nicht, dass unsere Gottesbilder einfach weggehen, unsere falschen. Aber es bedeutet, dass wenn die Gottesbilder kommen, wo wir das Gefühl haben, dass der Gott uns treibt, uns kaputt machen will oder was auch immer, dass wir das Kreuz dürfen, diesen Bilder anheben und sagen, ihr seid da zerbrochen. Da. Durch das Blut, durch den Schmerz, durch die Tränen von Jesus Christus sind die Gottesbilder zerbrochen. Weil da ein für alle Mal gezeigt worden ist, dass Gott uns auf ewig liebt. Und so möchte ich jetzt wie noch abschliessend nochmal schnell wie so ein bisschen zusammenfassen. Hey, was sind eigentlich die Anhaltspunkte? Das ist vielleicht noch etwas Praktisches. Zum Prüfen, um unsere Gottesbilder zu prüfen. Und da finde ich diese fünf Punkte ganz wichtig. Zuerst einmal, Gott ist die Wahrheit. Und wie Jesus schon gesagt hat, die Wahrheit, wo Jesus ist, wird euch frei machen. Das heisst, wo Gottesbilder euch nicht frei machen, sondern einengend, haben sie nichts mit Gott zu tun. Mit vielleicht allem anderen, aber nicht mit Gott. Gott gibt Leben. Destruktive Gottesbilder geben nicht Leben, sie nehmen Leben. Sie machen dich kaputt, sie ziehen dich ab, sie überfordern dich, sie geben nicht Leben. Der dritte Punkt, das haben wir schon gesagt, Gott will, dass du sein kannst. Das heisst, ein Gottesbild, das dich nicht zur Ruhe bringt, dass du darfst sein, ist ein zerstörerisches Gottesbild und ist nicht wahr. Gottes Gegenwart ist Geborgenheit. Also Gottesbilder sollen Geborgenheit schenken. Und der letzte Punkt, den finde ich eben auch ganz wichtig, weil sonst könnte man so ein Gefühl, Gott streichelt dir immer noch so ein bisschen über das Köpfchen und sagt, oh, du Liebe, du. Das ist Gott eben nicht. Ich glaube, Gott fordert auch raus. Aber, wo Gott euch auch herausfordert, vielleicht auch gerade, wenn ihr betet oder in gewissen Bildern, bleibt sein Frieden nie aus. Also das heisst, wo vielleicht auch Gottes Bilder herausfordert, ist das okay, aber sie sollten im Ende mit Frieden verbunden sein. Und wo sie nicht mit Frieden verbunden sind, sind sie falsche Gottesbilder. Und so nochmal, bei dem Mann aus Nazareth zerbricht alles falsche Gottesbild. Und ich habe den Satz von Augustinus noch erweitert, weil ich glaube, dass es fast dann als Kreuz, also nicht komplett, nein, es fast nicht das Kreuz kommt, wie wenn man schon das Kreuz zusammenfassen, aber ein Teil vom Kreuz, glaube ich, nimmt es im Blick. Und zwar, ich will, dass du bist und das mit mir. Dass Jesus da am Kreuz gestorben ist, ist auch ein Ausdruck von dem, dass Gott mit uns sein will. Dass nicht mehr die Sünde oder irgendetwas uns trennen von Gott, sondern dass Gott will, dass wir sein können, ewiges Leben mit ihm und das mit ihm, nicht ohne ihn. Amen. Und jetzt möchte ich gerne mit euch auch ins Abendmahl überleiten, weil ich gerade auch glaube, dass jetzt Abendmahl wie auch genutzt werden darf, dass wir die falschen Gottesbilder, die uns kaputt machen, im Abendmahl dürfen zerbrechen lassen und dass wir dürfen spüren, wie Jesus sich mit uns versöhnt. Wo am letzten Abend Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat, als sie gemeinsam am Tisch gesessen sind, hat er das Brot genommen. Er hat Gott dafür gedankt. Er hat es verbrochen. Und er hat gesagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, das ist mein Leib, das für euch verbrochen wird. Nehmt und esset und denkt dabei an mich. Nachdem hat Jesus den Kelch genommen mit dem Wein drin. Hat auch dafür gedankt. Und hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, für den ewigen Bund, der mit euch geschlossen ist in dem Sinne.